Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kitty Bob Bauinfotainment. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das in der Theorie oft kompliziert klingt, in der Praxis aber der Schlüssel für die Gebäude der Zukunft ist, und zwar zirkuläres Bauen. Aber was heißt das eigentlich konkret? Stellt euch vor, wir würden Gebäude nicht mehr als Endstation für Ressourcen betrachten, sondern als temporäre Materiallager. Zirkuläres Bauen bedeutet, dass wir wegkommen von der Wegwerfmentalität. Statt Materialien untrennbar miteinander zu verkleben oder zu vergießen, planen wir so, dass wir sie am Ende der Nutzung sortenrein trennen, zurückgewinnen und ohne viel Qualitätsverlust wiederverwenden können. Es geht also um echte Kreisläufe statt Bauschuttberge. Und ein Bauteil, das dabei oft unterschätzt wird, obwohl wir jeden Tag drauf stehen, das ist der Bodenaufbau. Dass aber auch dieses Bauteil zirkulär umgesetzt werden kann, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, und zwar mit Joshua Künast von Lithotherm. Herzlich willkommen, Joshua.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Hallo. Ja, ich freue mich, dass du den Weg zu mir ins Sauerland gefunden hast. Genau.
Nabel der Welt.
Genau, Nabel der Welt. Eben. Und ich kann schon mal so ein bisschen anteasen. Joshua hat sogar ein Mockup mit. Also für alle, die Videopodcast-Folge schauen.
Das lohnt sich heute richtig, ja.
Genau, die werden einen schönen Happen zu sehen bekommen, wie das System funktioniert. Aber wir erklären ja auch, was es da zu sehen gibt, also für alle, die hören. Ja, zirkuläres Bauen. Wie würdest du das jetzt jemandem erklären? Also wenn du einen Bauherrn dir gegenüber sitzen hast oder einen Architekten, der sich auch neu mit der Materie auseinandersetzen will. Was unterscheidet jetzt zirkuläres Bauen vom nachhaltigen Bauen? Geht es da nur so um Materialien oder um Konstruktion, Planung?
Ja, ich fand, dass du das in deinem Intro ja schon sehr, sehr gut beschrieben hast. Also und es gibt da auch gar keinen Widerspruch zwischen zirkulären und nachhaltigen Bauen. Ganz im Gegenteil, das nachhaltige Bauen, ne, und nachhaltige Planen, ne, das gehört ja auch irgendwo zusammen, wenn wir bestimmt heute drüber sprechen, das geht einher mit dem zirkulären Bauen, weil das ist dann wirklich Nachhaltigkeit, wenn ich darüber nachdenke, was passiert mit dem einzelnen Bauteil oder im besten Fall dann mit dem kompletten Gebäude nach dieser ersten Nutzungsidee. Mhm. Ne? Das ist ja eigentlich dann wirklich nachhaltig, wenn ich ein Gebäude, ne, die Räumlichkeiten auch anderweitig dann weiter nutzen kann, ohne dass ich hingehen muss und Material entsorgen muss. Ja. Ja? Das ist ja eben der Punkt. Und das Erklären ist ein ganz guter Punkt, weil oftmals, wenn wir darüber reden, über zirkuläres Bauen, dann kommt ja oftmals die Antwort irgendwie, naja, in Deutschland bauen wir irgendwie für die Ewigkeit. Ja, wenn ich ein Haus baue, dann soll das auch für immer so stehen bleiben. Ne? Was ja aber Quatsch ist. Und es ist vor allem, geht ja auch nicht immer um das ganze Gebäude. Ich finde am einfachsten ist es eigentlich immer, wenn man mit Bauherren spricht, die selber sanieren. Ein altes Gebäude gekauft haben und da jetzt mal für unser Beispiel den Bodenaufbau eben rausnehmen müssen. Mhm. Und was das für eine Arbeit ist und was für Material da auch entsorgt wird. Sondermüll, das ist ja auch ein Kostenpunkt. Ja. Und da ist die Einstiegsbarriere in die Welt des zirkulären Baus immer deutlich einfacher, wenn jemand mal so Erfahrungen gemacht hat.
Ja, genau. Du hattest mir schon mal von dem Projekt Flughafen Tegel erzählt. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. Genau.
Ja, das ist ein sehr, sehr cooles Beispiel. Man muss auch dazu sagen, diese Ganzheitlichkeit in dem Thema ist ja auch noch eine absolute Nische. Und da gibt es auch eigentlich fast nur solche Pilotprojekte, Forschungsprojekte, wo so Dinge ausprobiert werden. Aber das Circular Hut am Flughafen Tegel ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, was mit schon bestehenden Lösungen, die es am Markt gibt, umsetzbar ist, wenn man das alles mal zusammenbringt. Ja. Da haben wir mit einigen Partnern zusammen ein Pavillon, 40 Quadratmeter, also auch überschaubare Größe, geplant unter Schirmherrschaft von Beta Realities und Trickbrick. Und Idee dahinter ist, dass dort ja das größte Holzbauquartier Europas, glaube ich, wenn ich auf dem richtigen Stand noch bin.
Jedenfalls groß.
Sehr groß, genau, entstehen soll. Und das dort einfach mal zu zeigen, wie das im Holzbau und wie das auch zirkulär funktionieren kann. Und dieses Projekt hat dann einfach viele Hersteller zusammengebracht und da dann ein Gebäude möglich gemacht, was wirklich eine Zirkularitätsrate von, ich glaube, über 95% hatte. Vor 2 Jahren aufgebaut und letztes Jahr dann im Herbst komplett wieder auseinandergenommen und an einer anderen Stelle, direkt vorne am alten Start und auf der alten Start- und Landebahn, also echt cooler Spot auch, wieder aufgebaut worden. Und wie gesagt, Zirkularitätsrate, Wiederverwendungsrate von über 95%. Da waren Dinge dabei, es gibt logischerweise keine klassische Bodenplatte, kannst du dir vorstellen, sondern Schaumglasplatten. Von Klapor, unser Bodenaufbau beispielsweise, die Holzkonstruktion von Trickbrick, auf dem Dach wurde dann auch wieder mit Schaumglasplatten gearbeitet und eine Holzfassade, ein Teppichboden, der wiederverwendet werden kann. Und das sind eben alles Lösungen, die es eben schon gibt. Also es sind alles Produkte, da wird jetzt nichts komplett neu erfunden. Manch Produktkombination hat er so seine Geburtsstunde erlebt, glaube ich, ja, vor allem im Dachbereich. Aber es sind eben alles Lösungen, die es schon gibt und die wurden da eben zusammengeführt.
Ja. Ich finde das auch immer so schön bei Fachwerkhäusern. Also wenn man die saniert und man die so auseinander nimmt, also das heißt nicht, dass man sie auseinanderbaut, aber dann gibt es auch oft so Momente, wo man dann erkennen kann, ach guck mal, dieser Balken, der war schon mal woanders oder diese Stiele, weil dann siehst du Zapfenlöcher und so. Und das heißt, wie du schon sagtest, diese ganzen Sachen sind ja schon da. Also selbst in der Vergangenheit hat man ja sehr ökologisch gebaut, regional. Ja. Es gibt ja, glaube ich, auch bei Fachwerkhäusern gibt es ja auch ein paar Beispiele, die haben ja dann auch woanders wieder aufgebaut.
Genau,
ne?
Also das so. gibt's oder gab's früher ja durchaus so, auch einfach aus der Notwendigkeit heraus, regionale Baustoffe zu nutzen, regionale Materialien zu verwenden und dann auch einfach aufgrund der, also dass wir diese Kompositwerkstoffe oder Baustoffe, die wir haben, das ist ja ein Ergebnis der Industrialisierung. Ja. Und erst da haben wir ja dann angefangen, Materialien oder Produkte herzustellen, die gar nicht mehr sortenrein trennbar sind. Das ist ja
mit
nichts.
Der Bauchemie auch, genau, was dann, ja, ne, ja. Und wie sich unsere Ansprüche und Standards auch verändert haben und so. Ne?
Auch ein ganz großer Punkt, genau. Aber man sieht das ja in vielen Dingen, dass man, glaube ich, aus der Art und Weise, wie früher gebaut wurde, schon auch heute noch lernen kann, ja, wenn man sich so Dinge anschaut. Viele Baustoffe, ich meine, wie viel jetzt mittlerweile wieder mit Lehm gemacht wird, ja, das ist ja jetzt auch keine Neuerfindung, nee, sondern einfach eine Wiederentdeckung quasi. Ja. Und dass das auch einen absoluten Mehrwert bringt für die Gebäude, für die Handwerker, für die Personen, die später in dem Haus leben. Mhm. Und das ist definitiv was früher schon so gemacht wurde, wo man gut und gerne mal dahin zurückschauen kann und sich dann nochmal die eine oder andere Sache abschauen kann. Ja. Weil diese jetzt aus einer anderen Sicht, aber diese Ressourcenknappheit, die es damals eben einfach gab, ja, da steuern wir ja wieder drauf zu. Deswegen ist das schon sinnvoll.
Ja, ja ich packe mir auch immer wieder an den Kopf hier im Sauerland, das ist ja Schieferland, ne, weil wir ja hier auf Schiefer auch leben. Ja. Ja, und wo wird der her importiert? Ja, der kommt da auch nicht mehr von der Haustür, ne? Ja. Weil klar, wir haben ja auch natürlich entsprechende Gruben, wo das noch abgebaut wird. Aber ist auch dann wieder wirtschaftlich eine Sache, wo dann doch tatsächlich aus Spanien, der zum Beispiel dann importiert wird, ja, irgendwie guckst du halt dann doch auf den Preis. Ne? Ja. Und eigentlich hast du 15 Meter weiter, hast du die Grube.
Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, also das ist ja auch was, finde ich ein spannendes Learning von dem Projekt da am Flughafen Tegel, ist auch, wie einfach das zirkuläre Bauen ist. Weil die Preisthematik wird natürlich immer relevant sein auch. Und was aber auch relevant sein wird, ist auch Fachkräftemangel beispielsweise auf den Baustellen, ist schon relevant, wird noch relevanter. Und diese Einfachheit im zirkulären Bauen, weil es eben alles Steckverbindungen sind, Sachen werden miteinander verschraubt. Ich habe da dann eben nicht die aufwendige Bauchemie, brauche keine extrem komplizierten Maschinen. Und das ist eben auch ein großer Vorteil. Und am Ende ist es eben auch was wert der Materialien, wenn ich wirklich zirkulär baue. Du hast ja keinen wirklichen Wertverlust in dem Sinne, weil du musst am Ende der Nutzung nicht entsorgen, sondern kannst es eben wiederverwenden.
Ja. So, ich ziehe in ein anderes Bundesland oder sonst und nehme mein Haus mit.
Genau, das ist jetzt vielleicht der Extrembeispiel. Du hast ja gesagt, das Extrembeispiel.
Oh, Wetter, es regnet mit dir zu sehr.
Genau, ja, wieder Wanderzirkus.
Genau, Wanderzirkus. Wo bauen wir denn heute mal wieder auf? Ja. Nee, prima. Ja, und besonders spannend finde ich jetzt halt dieses Bauteil Boden. Also ich habe ja auch eine Folge über Estrich gemacht. So der klassische Estrichaufbau, welche Arten es auch gibt, ne, gibt es ja auch Anhydrit-Fließ-Estrich, Zement-Estrich, Gussasphalt, dann auch die Thematik vorhandenen Estrich einzufräsen, wenn man hinterher nochmal eine Fußbodenheizung nutzen will. Und euer System, das ist ja jetzt, das gehört dann in die Kategorie Trockenaufbau.
Genau.
Und da finde ich halt jetzt euren Ansatz mega spannend, was ihr euch überlegt habt, damit das halt zirkulär ist. Und jetzt kommt der Teaser. Joshua hat nämlich was Schönes mitgebracht, dass du uns, weil am besten erklärt sich das, wenn man sieht.
Natürlich.
Und wir werden versuchen, es jetzt sehr gut zu beschreiben. Also es gibt jetzt Hörbuchqualität.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die absolute Champions League, oder? Also,
ja.
Ich muss es jetzt beschreiben, indem ich es vor mir habe, und aber auch so, dass es jemand versteht, der keinen Bildschirm
genau,
hat.
Genau, ansonsten quake ich dazwischen.
Ach so,
wenn ich
perfekt,
meine,
dann machen wir das so,
was.
Genau.
Genau, du hast ja auch extra deine schöne Close-Up-Kamera dafür.
Ja, perfekt, genau.
Genau.
Naja, also vielleicht, um da nochmal ganz kurz den Bogen zu machen, weil du es ja schon angesprochen hast. Du hast jetzt von Trockenaufbau gesprochen. Ich habe mir die Folge auch angehört mit dem Estrichen, war wirklich sehr, sehr spannend. Und da ist ja dann die Formulierung mit den unterschiedlichen Estricharten. Mhm. Und es gibt dann eben diese, ich würde mal sagen, wir fallen dann unter die Rubrik Trocken-Estrich.
Mhm.
Ist aber dahingehend eigentlich ganz witzig, weil die Trocken-Estriche, die es so am Markt gibt oder was da drunter fällt, hat halt mit einem Estrich noch relativ wenig zu tun. Ne?
Mhm.
Das ist dann auf Gipsfaserbasis oder im Fußbodenheizungsbereich ist das dann auch teilweise einfach, sind das Dämmplatten. Ne?
Ja, stimmt.
Also es ist eigentlich, mit dem Estrich hat es nichts mehr zu tun. Und wir haben auch so einen Spruch noch auf irgendeiner Broschüre drin stehen, der einzige Trockenestrich, der den Begriff Estrich auch verdient.
Ja.
Weil der Estrich an sich steht ja dafür, dass er eine entsprechende Masse hat, was ja auch absolut von Vorteil ist, hinsichtlich Wärmespeicher, hinsichtlich Stabilität, aber auch, um dann unterschiedliche Bodenbelege aufnehmen zu können.
Auch Schallschutz, ne?
Schallschutz ist ein ganz, ganz relevanter Teil auch, vor allem im Holzbau, da brauchen wir die Masse unbedingt. Und das bringt unser System und unser Trockenestrich eben auch mit. Wir haben es nur eben in trockener Form. Ja. Wir müssen es nicht reinpumpen ins Gebäude. Wir haben nämlich eine 4,5 cm starke Formplatte aus Naturstein, ne, mit nach oben geöffneten Rillen, in denen dann eben das Heizungsrohr verlegt wird.
Mhm. Ne.
Und dann haben wir das Ganze mit Nut und Feder. Das ist jetzt für alle, die das Bild sehen, natürlich nur ein Muster. Also die Platte ist dann etwas größer.
Das ist für das Meerschweinchen-Einfamilienhaus.
Ja, Hase vielleicht.
Ja, genau.
Und das Ganze dann mit Nut und Feder, sodass das dann schwimmend verlegt wird. Dann haben wir noch die Variante mit der Holzleiste hier, die zwischen den Formplatten verlegt wird, womit wir dann beispielsweise einen Dielenboden drauf verschrauben können. wenn oder einen Plattenwerkstoff aufschrauben, um dann einen Teppichboden zu verlegen oder ähnliches. Und somit auch ganz wichtiges Werkzeug zum Thema zirkuläres Bauen, natürlich auch immer rückbaubar bleiben, ne? Wenn ich dann einen Bodenbelag eben nur verschraube und nicht verklebe. Und dadurch, durch diese Anordnung von dem ich pack mal die Holzleiste wieder weg, durch diese Anordnung, dass wir eben das Heizungsrohr direkt unterhalb des Bodenbelags haben, das ist natürlich ein sehr, sehr reaktionsschnelles System, ne? Nicht so träge, wie man es vom konventionellen Estrich kennt. Wir haben aber trotzdem diesen Wärmespeicher mit der Masse. Also es ist, wie schon angesprochen, Naturstein, haben 65 Kilo pro Quadratmeter, also auch einiges an Gewicht. Und das hilft uns dann wieder hinsichtlich Wärmespeicher, hinsichtlich unterschiedlichen Bodenbelägen, aber eben auch dem Schallschutz. Genau. Und genau.
Wenn du Naturstein sagst, nicht, dass jetzt die Hörenden meinen, dass das irgendwie eine Art Marmor ist oder so. Nee. Du,
genauso wertvoll.
Ja, genauso wertvoll. Genau. Mit Goldeinschlüssen, das volle Programm. Genau. Also Lava, ne? Lavablätung
genau.
ist das. Ne?
Genau, also wir haben zwei unterschiedliche Formate davon. Wir haben zum einen einen Lavastein und zum anderen einen Kalksplittstein. Das hat einfach was damit zu tun, wo wir das Produkt herstellen. Ja, eine Produktion ist in Deutschland, da nutzen wir dann regionale Rohstoffe, sind wir wieder bei dem Thema, mit Lavasand. Andere Produktion ist in Österreich, da haben wir dann eben da den regionalen Rohstoff Kalksplit. Genau, am Ende geht es darum, eine Platte herzustellen, die eben eine entsprechende Masse mit sich bringt, stabil ist,
Und wenn ich mir jetzt den Aufbau vorstelle, also angenommen, ich habe jetzt eine Holzbalkenlage, also da habe ich ja dann immer meine entsprechende Balkenlage, dann ist da eine Schalung drauf, zum Beispiel eine sichtbare, ne, wenn ich jetzt von unten schön die Balken sehen will, also eine Nut- und Federschalung. Und dann kommt von euch eine Ausgleichsschüttung drauf oder ist erstmal nochmal eine Folie oder übergebe also, einfach an dich, bevor ich falsche Sachen sage.
Also falsches kann man da also natürlich schon sagen, aber es gibt ja nicht diesen einen Aufbau. Ne? Das ist ja dann das Spannende, vor allem wenn wir dann in die Sanierung gehen, die Anforderungen sind einfach unterschiedliche. Jetzt mal deinen Aufbau weiter geplant. Was wir brauchen, ist ein planebener und druckfester Untergrund. Das ist eine DIN-Vorgabe, die jeder Estrich hat. Und die müssen wir in irgendeiner Form herstellen. Wenn die jetzt in deinem Aufbau schon da ist, dann brauchen wir auch keine Ausgleichsschüttung mehr zwingend. Eine Ausgleichsschüttung können wir einbringen, wenn wir einen unebenen Untergrund haben, oftmals auf der Bodenplatte oder in der Sanierung dann auf unterschiedlichen Decken.
Selbst Neubau-Bodenplatten können schief sein.
Das war auch nur als Neubau gedacht, ja. Zumindest sind sie selten so, dass man dann seinen Endbelag auch so haben möchte. Ja. Ja, und wenn ich einen trockenen Bodenaufbau einbringe und mit Plattenware arbeite, dann gebe ich natürlich jede Unebenheit oder jedes Gefälle natürlich dann 1:1 weiter. Und deswegen ist das da notwendig. Also die Ausgleichsschüttung, Unebenheiten, die Installationsebene. Du wirst das auch von den Baustellen kennen teilweise, was da mittlerweile
alles noch im Boden verschwindet, da denkt man,
welches Rechenzentrum ist hier geplant, aber nee, ist nur Einfamilienhaus und die müssen natürlich dann in irgendeiner Form abgedeckt werden und die Schüttung kann durchaus auch zum Thema Schallschutz noch beitragen. Also wenn ich jetzt so eine Holzbalkendecke nehme als Beispiel, brauche ich für einen sehr guten Schallschutz und Trittschallschutz auch erstmal Masse auf der Decke. Das heißt, da kann ich mit einer schweren Schüttung auch super arbeiten, um Masse nochmal zusätzlich einzubringen. Aber ich brauche sie nicht zwingend. Also jetzt, wenn ich darauf verzichten kann, dann reicht hier eigentlich eine Dämmlage. Ich brauche keine Folie in dem Sinne. Hier reicht eine Dämmlage. Wir arbeiten relativ viel mit Holzweichfaserdämmung, was dann einfach sehr gut zu unserem Gesamt System passt.
Dann jetzt Styropor drunter zu packen, wäre irgendwie komisch.
Wär unstimmig. Ja. Ja, genau. Gibt auch wieder Anwendungsfälle in der Sanierung, ne, wo das Sinn machen mag, aber wir arbeiten in der Regel eben mit Holzweichfaserdämmung und auch da gibt es Kombinationsmöglichkeiten, Trittschalldämmungen, die ich einbringen kann, je nach Anforderung. Und darauf kommt dann eben das Lithothermsystem mit 45 mm und dann der Bodenbelag. Ja. So simpel ist das. Ja.
Genau, und dann kann ich ja unten halt spielen, wie viel Dämmung ich noch habe. Ne? Also wenn ich jetzt wieder an Sanierung denke, ne, wie viel Platz ich jetzt so habe, weil ich gehe ja dann sofort an alle Bauteile eigentlich, an Treppe, Türen, Fensterbrüstung, ne? Genau. Wenn ich jetzt irgendwie höher werde. Weil manchmal gibt's ja in den Bestandsgebäuden, hast du dann eine Holzbalkenlage mit Einschubdecke, dann hast du oben nur die Schalung und da ist dann manchmal irgendwie direkt
ja, das ist klar,
das sexy ist irgendwas aber, Boden verlegt.
Ja, 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 das ist, na klar, das ist in der Sanierung einer der großen Herausforderungen, ne? Die Aufbauhöhe. Und da haben wir dann auch einfach den Vorteil, dass wir eben nur diese 4,5 Zentimeter haben. Und damit kriegt man dann schon auch sehr schmale Aufbauhöhen realisiert und ist einfach flexibel. Da, wo ich, es gibt ja, kann ja auch in einem Geschoss unterschiedliche Höhen sein. Ja, je nachdem, wenn es da einen Anbau mal gab, ja, gibt ja alle möglichen.
Historisch gewachsen.
Ja, genau, da hast du wahrscheinlich eher die besseren Beispiele irgendwie im Kopf. Genau, dann kann man das eben aneinander anpassen. Da ist man total flexibel im Untergrund. Und wie ich es schon angesprochen habe, auch obendrauf gibt es keine Einschränkungen, was dann die Bodenbelege betrifft.
Ja, ja. Genau, also das heißt, du hast jetzt das Beispiel mit den Dielen genannt, was ich ja unheimlich pfiffig finde durch diese Holzleisten. Ja. Was hattest du nochmal gesagt? 25 mal 55 Zentimeter sind genau, die Elemente?
Also 55 mal 25, das heißt immer nach 55 Zentimeter kommt eben eine Holzleiste.
Ne? Wo man dann die Diele drauf verschraubt.
Wo dann die Diele drauf verschraubt werden könnte. Ne? Mhm. Das ist eben die eine Verlegevariante. Das heißt, ich habe einen Dielenboden direkt als Vollholzdiele dann da drauf verschraubt. Ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den dann nicht verkleben zu müssen. Ne? Das ist der eine Anwendungsbereich mit der Holzleiste. Ich könnte jetzt hier aber auch nochmal einen Plattenwerkstoff aufschrauben, um beispielsweise einen extrem dünnen Bodenbelag oder Rollware zu verlegen und immer dann den Hintergrund zu haben, das kann ich in Zukunft auch nochmal ändern.
Ja.
Weil ich könnte, das wäre dann die dritte Variante, auch ein Glasgewebe auf dem System abspachteln, um dann einen Bodenbelag zu verkleben. Das häufigste Beispiel ist die Fliese, was auch super funktioniert. Einfach mit einem Flexmörtel, mit dem später die Fliese verklebt wird. Die Fliese verkleben, gibt auch keine Formatsbegrenzung.
Flexmörtel rettet auch alles, habe ich jetzt auf einer Baustelle gelernt.
Ja, und genau, dann habe ich da, wie gesagt, auch komplette Freiheit im Fliesenformat. Und den Aufbau könnte ich natürlich auch wählen, um andere Bodenbelege zu verkleben. Hat dann natürlich immer so ein bisschen die Einschränkung, wenn ich da einmal das Glasgewebe abspachtel und mit einem Klebstoff draufgehe, dann ist das natürlich dann auch wieder ein Verbund. Und wenn ich das in Zukunft nochmal ändern möchte, dann eher schwierig.
Ja. Großer Vorteil ist natürlich auch die Zeit, weil wie ihr aus der anderen Folge mit Estrich gelernt habt, muss das ja sonst alles noch eine Aufheizphase durchlaufen. Und je nach Lüftungsverhalten, je nach Witterung reden wir da von 6 bis 12 Wochen. Und bei euch ist das ja am nächsten Tag dann verlegereif. Ne? Kann ich ja draufgehen, weil es ist ja alles fertig. Ja. Ich kippe ja nicht mehr was Nasses drüber.
Also es ist umgehend verlegereif. Klar, jetzt, wenn ich dann mit dem Flexmörtel das Glasgewebe abspachtel, ich glaube, dann habe ich irgendwie 12 Stunden oder sowas
trocken. Schlimm, 12 Stunden.
Stunden anstatt 12 Wochen. Ne? Aber ansonsten, das System an sich ist eben komplett trocken. Mhm. Ne? Und das sind... Also ist ein Aspekt, der mit Sicherheit ein großer Vorteil ist, also dass ich wirklich diese, es ist ja nicht nur die Zeit an sich, ich habe den Podcast ja gehört, also, habe ich ja schon gesagt, es ist ja sogar diese Unwägbarkeit, also du kannst es ja im Vorfeld gar nicht sagen, wie viel Zeit es wirklich ist. Und das macht, glaube ich, das Leben der Architektin schwerer, aber natürlich auch der Bauherren. Und das ist natürlich der eine Faktor, Zeit. Der andere Faktor ist aber auch das Thema die Feuchtigkeit, die reingebracht wird. Mhm. Die ist natürlich enorm und das kommt dann so ein bisschen immer auf die Bauweise an. Aber wenn ich jetzt eine alte Bausubstanz habe oder einen Holzbau habe, da achte ich penibel darauf, was Witterungsschutz betrifft. Und wenn das Ding dann steht, dann kippe ich da Unmengen Wasser rein in Form von einem Estrich. Macht eigentlich keinen Sinn. Und das ist natürlich nochmal in der Bauphase dann einfach der der andere Vorteil.
Und es ist natürlich so, dass ich weniger Energie aufbringen muss, weil wenn ich ja die Aufheizphasen habe, da schießt man ja ordentlich durch. Also ja. Da sage ich auch immer meinen Bauherren, dass da ein paar tausend Euro Puffer immer ja. ins Kostenbudget müssen. Klar, du hast trotzdem, wenn wir jetzt Richtung weil eure Sachen kann man ja auch bei Massivbau einbauen, ja. ne? Weil da denke ich jetzt gerade dann dran, da hast du ja in dem Mörtel Wasser drin, du hast im Innenputz etc. Genau. Das sind ja eigentlich nur ja. noch wie so Feuchtgebiete, feuchte Grotten, bis die dann endlich mal trocken sind. Die brauchen ja, ja 3 Jahre ja. eigentlich. Ja. Ne? Ja,
deswegen, das meinte ich, ja, ne? Das kommt natürlich ja. auf die Bausubstanz
ja.
an.
Und was, spart ja auch ja. Energie, also Kosten ja. und Energie, ja. ne? Weil ja. ich da jetzt nicht.
Genau, also das ist ja immer der, das ist immer ein interessanter Punkt, weil das sind ja Kosten, die bei keinem Estrichleger mit drin sind, sondern mhm. das wird ja dann auch häufig über den Baustrom gemacht. Mhm. Ne? Das heißt, oftmals für die Bauherrschaft gar nicht transparent zu sehen, okay, wie viel kostet es mich am Ende wirklich? Ein anderes Ding ist dann natürlich auch die Kombination mit den Bodenbelägen, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich jetzt mir einen Holzboden vorstelle und ich muss den auf dem Estrich verkleben oder ich kann ihn verschrauben, ist natürlich auch ein riesen Preisunterschied. Mhm. Aber da sehe ich dann eigentlich deine Aufgabe als Architektin, das im Blick zu haben. Nein, jetzt Spaß beiseite, aber das ist natürlich irgendwo der Punkt, wenn ich zu konzentriert auf einzelne Bauteile schaue, ohne Folgekosten zu sehen, und dann hinkt natürlich der Preisvergleich ja. total. Und das ist das sind schon so relevante Punkte.
Ja. So, jetzt ist ja Bauen immer teurer geworden und wird auch immer teurer. Man merkt das ja, dass immer mehr Bauherren auch schauen, okay, was können wir selber umsetzen mit Verwandtschaft und Freunden. Ist das jetzt auch so ein System, was ich als Bauherrschaft gut selbst verlegt
bekomme? Ist auch sowas, was aus der Vergangenheit wiederkommt, ne?
Ja,
so,
das ist, ja. Opa hat das hier nur gebaut, mit dem Bollerwagen, hat das ganze Material eingeschoben.
Was der für Zittern hatte, das, Aber nee, klar, das ist absolut relevanter Punkt und für bei uns eigentlich auch schon immer so ein Kundenbereich gewesen, diejenigen, die das in Eigenleistung machen wollen, weil auch das war Thema, ich verweise gerne zurück auf den Podcast. Ein Estrich in Eigenleistung ist natürlich utopisch, ja. Das machen wir nicht. Das sieht bei unserem System eben schon wieder anders aus. Und das System, ich habe es ja eben kurz erklärt, mit Nut und Feder ineinander gesteckt. Und man muss natürlich immer dazu sagen, diese Masse, die Estrichpumpe da reinpumpt, das muss man dann halt selber machen. Da spart man sich dann mal einen Monat Fitnessstudio. Aber das ist eine Fleißarbeit, aber es ist jetzt keine handwerkliche Herausforderung, das dann umzusetzen. Kleine Ausnahmen muss man da natürlich dazu machen. Wir haben vorhin über die Aufbauten gesprochen. Mit einer Ausgleichsschüttung zu arbeiten, dann bin ich wieder eher in ähnlichen Herausforderungen wie beim Estrich auch. Die muss natürlich dann auch wirklich planeben sein, weil das ist jetzt was, wo wir immer empfehlen, wenn man das noch nicht mal selbst gemacht hat, zumindest jemanden dazu nehmen, der das schon mal gemacht hat, der das kann. Weil das die Basis ist für einen planebenen Bodenaufbau. Aber alles, was oben drauf kommt, ist Platten verlegen nach einem vorgegebenen Muster. Also das ist absolut in Eigenleistung umsetzbar.
Welche Gewerke sind das, die euer Produkt verbauen können?
Ja. Sehe ich auch so auch ein guter Punkt.
Ist mir gerade spontan eingefallen. Ich habe gar nicht auf meinen Leitfaden geguckt.
Ja, ich wollte es eben schon anreißen, aber dann bist du schon weiter gewesen.
Ich bin schon wieder abgebogen.
Naja, also vielleicht ganz kurz, um deine Frage zu beantworten. Das ist sehr unterschiedlich. Häufig wird es vom Zimmerer gemacht, wenn es ein Holzbau ist. Aber natürlich auch generell der Schreiner, der Bodenleger kann das machen, Trockenbauer. Es gibt auch den einen oder anderen Heizungsbauer, der das macht. Also da sind die Gewerke, weil es auch einfach so simpel ist, tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, die das umsetzen. Was aber ein großer Vorteil ist, dass diese Schnittstellen entfallen. Ne? Weil dieser Bodenaufbau kann wirklich komplett aus einer Hand kommen. Wenn ich es dann noch mit dem Bodenbelag kombiniere, wo ich dann sonst normalerweise irgendwie ja schnell mal 3 Gewerke und 3 Abstimmungstermine habe, 3 Schnittstellen, die ich irgendwie koordinieren muss, habe ich dann eben einen Bodenaufbau aus einer Hand. Und das ist schon ein Vorteil, ob man das jetzt dann selbst macht oder ob man das an einen Handwerksbetrieb abgibt. Aber diese Schnittstellen-Thematik ist ein großer Vorteil.
Ja, sehr gut. Wenn ich jetzt Fragen dazu habe, ihr habt bestimmt auch einen architekturschaffenden Support.
Explizit, ja. Nein. Genau, wenn es Fragen dazu gibt, das gilt für ArchitektInnen, das gilt für die Bauherrschaft und auch für Handwerker, unterstützen wir gerne. Wir sitzen in Bad Kreuznach, sind da aber dann mit telefonischem Support und auch mit Fachhandwerkern da gerne bereit dazu, Bodenaufbauten zu realisieren. Wir hatten das Thema, die Bodenaufbauten, der passende Bodenaufbau kommt extrem auf die Anforderungen, auf das Gebäude an. Und da unterstützen wir sehr gerne dann auch frühzeitig. Ja. Das macht dann oftmals das Leben einfacher hin raus.
Ja, das stimmt, genau. Also das heißt, am besten schon in der Entwurfsphase mal solche Themen ansprechen, dass es solche Lösungen auch geht, gibt. Und stimmt, weil das sind ja dann auch so Themen, die für den Statiker relevant sind, dass der seine Gewichte hat. Ja. Ne?
Also es ist leider oftmals noch so, ich arbeite jeden Tag dran, dass es nicht mehr so ist, aber der Zementestrich ist erstmal gesetzt. Ja? Ob das jetzt dann vom Architekten ist oder wem auch immer, aber das ist erstmal.
Haben wir schon so gemacht, wissen wir, wie es geht.
Nein, aber es ist natürlich erstmal die Standardlösung, die wird erstmal eingeplant und damit wird dann geplant, was Aufbauhöhe betrifft, aber was eben auch Masse betrifft, etc. Und umso früher ich da natürlich ins Detail reingehe, kann man hinten raus natürlich auch einfach sich viele Kosten auch sparen. Ob es jetzt im Tragwerk ist oder die Aufbauhöhe an sich. Da kann man natürlich, wenn man noch die Aufbauhöhe definieren kann etc., natürlich viele, viele Dinge vereinfachen dann auch später, wenn es nicht mehr auf das eine ausgelegt ist.
Ja. Ich bin gerade die ganze Zeit bei einem Projekt schon am Überlegen. Ich glaube, die bekommen mal den Link vom Podcast schneller, bevor er veröffentlicht wird.
Oder meine Telefonnummer.
Oder so, genau. weil ich bin gerade schon die ganze Zeit mal denken, es könnte denen sehr gefallen.
Ja. Ist es hier in der Nähe, oder? Weil ich habe nachher noch Zeit, dann fahre ich da kurz vorbei. Ich habe ja meinen Musterkasten dabei.
Das hat was mit Fachwerk zu tun.
Okay, ja. Ja, das ist doch perfekt. Ja.
Ja, und neue Holzbalkendecken, die da reinkommen und sowas. Okay. Und auch viel Eigenleistung und so. Das
Das klingt nach einem Lithotherm-Projekt.
Genau, das sind schon mal interessante Faktoren, ja.
Ja, perfekt.
Also, wie gesagt, ich finde das mega spannend, weil ich jetzt auch immer so durch den Podcast. Und wenn man sich dann halt connectet, ich habe das ja vorhin schon gesagt, man hat immer in diesem verrückten Alltag oft so wenig Zeit, sich mal mit anderen Sachen zu beschäftigen, als den mit haben wir immer schon so gemacht, klappt so auch.
Ja.
Und das finde ich dann wirklich immer schön, dass ich darüber dann auch wie dich jetzt dann kennengelernt habe, wo ich dann weiß, okay, mit dir kann ich dann auch mal so Projekte durchsprechen, ne? Kann man mit der Bauherrschaft das auch mal durchdenken. Weil wenn man es jetzt Bauherren nie erzählt, dass es sowas gibt, ne? Also wir müssen da ja alle irgendwie uns mal so ein bisschen aufwecken, ne? Und dann mal so ein bisschen um die Ecke denken. Und dann kann ja immer noch die Bauherrschaft überlegen, okay, das ist es mir jetzt auch wirklich wert, das finde ich jetzt einfach mal toll, das so rein umzusetzen.
Ich meine, wir haben ja viel auch ganzheitlich über das Bauen jetzt gesprochen und man muss natürlich auch am Ende dazu sagen, das sind alles Lösungen. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, aber Anwendungsbereiche, da macht das eine mehr Sinn, da macht das andere mehr Sinn. Also es ist ja nie so, dass es die eine Lösung für alles gibt. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Und auch das Thema des zirkulären Bauens, da wo es Sinn macht, wo man es auch wirklich umsetzen kann, ist das eine. Die Kosten sind ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es ist definitiv so, so wie du sagst, ich glaube, es gibt so viele Lösungen da draußen. Und ich meine, wir beschäftigen uns den ganzen lieben Tag irgendwie nur mit Bodenaufbauten, dass man da dann irgendwann relativ fit drin ist, ist logisch. Aber das Bauen dein Job umfasst ja noch ein bisschen mehr. Und deswegen ist der Austausch da, glaube ich, dann einfach essentiell.
Genau. Nee, von daher vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Ja, vielen Dank für deine Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich bin jetzt auch wieder schlauer.
Ja, sehr gut, so soll es sein. Genau.
Jeden Tag ein bisschen schlauer. Ja, prima. Ja, vielen Dank. Die Kontaktdaten zu dir und Lithotherm packe ich natürlich in die Shownotes. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns zugehört und zugeschaut habt. Kitty Bob guckt halt auch immer mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ne? Ja. Das ist für mich auch jedes Mal eine Weiterbildung und Fortbildung. So, und in diesem Sinne, wenn wir auch mal ein bisschen mehr auf zirkuläres Bauen schauen, dann wird am Ende alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.